Herzlich willkommen zur Folge 301 der Apfelnerds mit Daniel
und Thorsten.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Ja, guten Abend, guten Tag. Heute ohne Sascha, leider verhindert gewesen, trotz dessen, dass wir hier auf Mittwoch verlegt haben, also oder deswegen, weil wir auf Mittwoch verlegt haben, aber wir wollten ja alle Neuvorstellungen mitbekommen. Ja, Trade-off gewesen, entweder Sascha oder Neuvorstellungen. Ja, wir haben uns dann für Neuvorstellungen entschieden. In dem Sinne, Grüße gehen raus und ja, er wird sich jetzt wahrscheinlich wie so immer ärgern, dass er nicht kommentieren kann, wenn er es hört und dann nächste Woche vielleicht ein bisschen was noch nachzuholen haben. Aber wir zwei wollen das natürlich hier heute wuppen, denn es hat eine ganze Reihe an Neuvorstellungen gewesen, genauso wie wir es erwartet haben.
Genau.
Drei Tage.
Am laufenden Band. Yay. Jeden Tag eine Neuvorstellung oder mehrere sogar.
Richtig, wie am Fließbändchen. Ja, haben sie rausgehauen. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal linear durch, oder? Dann haben wir auch so eine kleine Spannungskurve zu den Themen, die gekommen sind. Und ja, da fangen wir an. Am Montag ist es losgegangen mit dem iPad Air mit M4. So, das ist ja eine von unseren erwarteten Produkten gewesen, in dem Sinne jetzt kein großes Drama, wer Apfelnerds gehört hat. Ne? Im Prinzip haben wir einen Spec-Bump, kann man also relativ schnell abhaken. Wir haben den M4-Chip jetzt hier im iPad Air. Natürlich, ne, ist immer eine Generation hinten ran, ist ja die günstigere Schiene, logischerweise da ein bisschen nach hinten versetzt, was die Chips angeht. Aber ansonsten ja, haben sie es wunderschön auf den aktuellen Stand geholt. Der N1-Chip ist jetzt drin, ne? Also der Apple-eigene WLAN 7 und Bluetooth 6-Chip. Und sie haben auch das C1X-Modem jetzt drin, wenn man die Variante mit Mobilfunk kauft. Ja, in dem Sinne, alles Apple-Chips. Ja, sehr gut. So muss das gehen. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wirklich alle wesentlichen Elemente von Apple geliefert sind. Und das jetzt auch dann schon beim iPad Air.
Ja, das ist unglaublich, wie vertikal die mittlerweile sind.
Mhm. Ja, ist ja tatsächlich kein großer Chip mehr drin, der nicht ein Apple-Logo drauf hat. Das ist gerade schon das Faszinierende daran.
Mhm. Also die Hardware-Abteilung ist wirklich einer der besten, die im Moment bei Hardware, bei Apple da aktiv sind.
Mhm. Ja, sie brummen. Sehr gut. Ja, gut, viel mehr gibt es da eigentlich jetzt auch nicht so zu sagen. Preise sind 649 Euro für das 11-Zoll-Gerät und 849 Euro für die 13-Zoll-Variante. In der Presseerklärung hat Apple hier extra betont, dass sie auch Edo-Preise haben, die etwas drunter sind. Gut, das ist eigentlich nicht untypisch, aber dass sie das jetzt extra reingeschrieben haben, lässt schon den Fokus dieser Geräteserie erahnen. Und ja, im Edo-Bereich haben sie dann für die 11-Zoll-Variante 579 und für die 13-Zoll-Variante 779 Euro. Ja, gut, wesentlich hat sich da jetzt, glaube ich, nichts verändert. Okay, ich lese gerade noch, dass wir die 12 GB vergessen haben. das ist ein Upgrade, glaube ich, von den, was waren sie? Ich meine 8 vorher, ne? Die vorher drin gewesen sein müssten. Ja, jetzt bin ich schon wieder ahnungslos, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, kleines Speckbärmchen im Prinzip nur und ansonsten wäre es das. Oder irgendwas Erwähnenswertes noch?
Nee, ich schaue jetzt gerade mal nach wegen dem Speicher, aber
ja.
Das hat nur iPad Air M4.
Ich lese gerade 8 GB, ja, genau. Also von 8 auf 12, dankeschön. Ja, genau. Also auch da kleiner Bump. Das ist ja immer chipabhängig, ne? Also die Chip-Generationen, die geben dann da in der Regel schon die Menge RAM vor, wobei sie da ein bisschen was an Variation machen können manchmal. Ne? Na gut. Ja, gut. In diesem Sinne also, iPad Air, nur ein relativ kleiner Spec-Bump, brauchen wir uns jetzt nicht lange drüber auslassen. Und dann können wir quasi dann gleich weitergehen zum zweiten Produkt für den Montag. Und das ist dann das iPhone 17 E gewesen. Ja, ist auch gekommen wie angekündigt, können wir im Prinzip sagen. Ja, hat uns ja in dem Sinne nicht überrascht, auch was die Gerüchteküche angeht. Und auch die Specs an der Stelle haben sich so mehr oder weniger bestätigt, könnte man sagen. Wir haben also den A19 drin, Chip drin. Das ist natürlich schön, dass sie den auch weiterhin hier auf die aktuelle Chip-Generation hochziehen. Der Vorgänger war das aber ja auch. In dem Sinne ist das hier einfach nur schön fortgesetzt. Ja, aber es gibt ein paar tatsächlich erwähnenswerte Updates hier an dieser Stelle. Und zwar das Kamerasystem. Es gibt weiterhin nur eine Kamera drin, aber sie haben jetzt hier die nächste Generation von dieser 48-Megapixel-Fusion-Kamera drin. Sie haben also jetzt diese verbesserte Variante, wo sie den durch das Pixel-Binning quasi diesen 2x-Zoom da rausholen können. Das hatten sie vorher, glaube ich, zumindest nicht diese bessere Variante. Ich glaube, dass diesen Zoom hatten sie vorher auch schon drin, aber nicht in dieser neuen Variante. Es gab da ja mehrere Generationen von. Und ja, sie sind jetzt hier bei dieser Generation, die auch Special Video aufnehmen kann. Das ist dann quasi die bei den anderen Generationen, glaube ich, vor 2 Jahren oder sowas vorgestellt worden ist, ne? Wo es also diese entsprechende Pipeline gibt, die auch die tiefen Informationen bei den Videoaufzeichnungen mit aufzeichnen kann und die dann auch dieses Verschieben vom Fokuspunkt im Rahmen von dieser Aufnahme da erlaubt, um da mit dem Fokus ein bisschen rumzuspielen. Das erinnert mich daran, dass ich da nicht wirklich viel mit rumgespielt habe mit diesem Feature. Hast du das gemacht?
Nee, nicht wirklich.
Ja, ne? Irgendwann mal ausprobiert, aber mehr auch nicht. Ja, ist auch irgendwie selten, muss ich sagen. Also, ne, wann macht man jetzt schon ein Video und hat irgendwie so den Fokus so total an der falschen Stelle und möchte ihn dann verschieben und so. Und dann, das muss man schon extra ausprobieren wollen. Naja, gut. Aber wie so oft, ne? Vielleicht gibt es ja andere Leute, die das tatsächlich irgendwie als Use Case haben.
Also da haben wir einfach, also ich glaube, da haben wir alle jetzt nicht wirklich so, sind wir nicht so die Fotoexperten,
ja, genau.
Die dann Sachen nachbearbeiten. Also.
Und vor allen Dingen auch in dieser Art und Weise nachbearbeiten. Ja, richtig. Naja, gut. Ja, berichtet doch mal, solltet ihr dieses Feature nutzen? Das würde mich mal interessieren. Vor allen Dingen, wofür benutzt man das regulär? Gibt es da irgendwie einen guten Use Case für? Ja. Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Würde mich mal interessieren. Naja, so. Zurück zum 17e. Also, 48 Megapixel Fusion-Kamera, die abgedatete Variante. Wie gesagt, es bleibt bei dem einen Linsensystem, also keine Multilinsenlösung. Dann gibt es jetzt eine neue Rückseite mit mattem Glas. Das ist jetzt hier, was ist das? Auch, glaube ich, angepasst an eine der Vorgängergenerationen von iPhones. Ne? Also das, was wir da auch in der Vergangenheit schon gehabt haben, dieser matte Rücken. Und dahinter, das ist eigentlich das viel Spannendere in dem Bereich, versteckt sich dann jetzt der vollwertige MagSafe-Anschluss inklusive G2. Ja, also da muss ich mal sagen, oh, finally.
Also, das beste Feature überhaupt von dem 17e.
Ja, also grundsätzlich einfach, dass sie da die Feature-Parität wieder hergestellt haben.
Ne? Endlich.
Ich fand das so schrecklich, dass sie da nur dieses eine Gerät so komisch beschnitten haben an der Stelle. Und das ist so ganz Apple-untypisch gewesen irgendwie. Ne? Dafür sind die Geräte einfach zu teuer. Um sowas
ja, vor allen Dingen, wenn du dir so ein Ökosystem mit MagSafe aufgebaut hast.
Ja.
Und du hattest dann ein, keine Ahnung, iPhone, wann kam das iPhone 12 oder so? Hattest alles, dann kaufst du den 16e und dann ist alles weg. Kein MagSafe mehr.
Ja. Oder das zumindest nicht halt vollwertig, ne? Weil es konnte ja G, aber halt eben dann nicht mit MagSafe. Naja, gut, aber in dem Sinne. Sie haben es also verstanden und sie haben es jetzt nachgeliefert. Da freuen wir uns natürlich sehr. Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Vorgängergeneration schon drin hatte. Deswegen habe ich das ja auch nochmal dabei geschrieben. G2 ist also hier jetzt auch offiziell unterstützt. Aber ich glaube, das ist kompatibel gewesen, ne? Softwarekompatibel, also hardwarekompatibel mit MagSafe ist das ja. Ne? Naja, müsste dann eigentlich gar nicht spezifisch neu sein.
Mhm. Ja. Also was ich wohl auch noch ein super Feature fand, ist, dass sie Ceramic Shield 2 zumindest für die Vorderseite genommen haben. Hinten ist ja Glas, aber dieses Ceramic Shield ist echt gut. Also mein Air ist mir jetzt schon das zweite Mal hingefallen. Nichts. Und immer auf Platten, also auf eine ganz normale Fliese, ne?
Ja, okay, gut. Das ist natürlich
das ist richtig böse in der Regel.
Herausforderung.
Ja.
Naja, also bei Platten würde ich sogar oder Fliesen würde ich sogar schon allgemein noch Schäden erwarten. Hast du da eine Hülle drum?
Nein.
Nicht? Ja, okay, dann hast du echt.
Also ich habe Apple Care, wenn alle Stricke reißen und.
Ja, okay, gut. So kann man es natürlich machen.
Ja.
Tja, sehr schön. Na schön. So, dann haben wir auch beim iPhone 17e jetzt hier das C1X Modem bekommen. Das ist natürlich sehr löblich, dass sie auch da das Upgrade hier jetzt konsequent auf den C1X machen. Ne, das ist ja ein ganzes Eckchen schneller, 20% oder sowas hatten sie, glaube ich, gesagt. Und in diesem Sinne, schön, dass sie das auch gemacht haben. Sowas hätten sie natürlich jetzt hier bei dem günstigen Gerät auch alles irgendwie eine Nummer schlechter lassen können. Ne?
Ja.
Also da haben sie sich jetzt scheinbar dafür entschieden, genauso wie bei dem A19, dass sie das doch auf die aktuelle Schiene holen. Naja, also es soll wohl nicht so eine downgegradete Version sein. Das lässt sich mittlerweile klar erkennen. Ne? Naja, so. Erwähnenswerte Änderung ist noch, dass sie die kleinste Speichergröße aktualisiert haben. Sie haben also von ehemals 128 GB SSD, haben sie jetzt im Einstiegsmodell 256 GB. Sowas ist natürlich immer löblich. Das haben sie dieses Jahr hier mit Freude gemacht, diese Upgrades, wie wir gleich sehen werden. Und haben sie also hier auch gemacht bei gleichem Preis. Dann können sie da scheinbar den Leuten eine Freude machen mal. Sehr gut. Ja, Farben gibt es dieses Mal schwarz, weiß und soft pink. Das muss ich mir ja mal angucken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie sieht denn soft pink aus? Ah ja, okay, das ist ein sehr blasses Pink. Naja, gut. Aber das wird bestimmt seine Freunde finden, so wie alles, was pink ist. So, und die anderen Farben nehme ich mal an, dass das mehr oder weniger das ist, was wir auch letztes Jahr gehabt haben. Oder hat sich da irgendwas geändert?
Nee. Wir haben ja schwarz, weiß und pink, ne? Das war's. Oder hellrosa in dem Fall, ja.
Ist das auch letztes Jahr schon da gewesen? Ist das also mehr oder weniger unverändert geblieben?
Ich glaube, hellrosa waren letztes Jahr nicht.
Also, nee, ne? Das meine ich nicht.
Ich meine nur schwarz und weiß, aber warte mal, ich schau mal.
Ja. Ah, diese Deltas zu ziehen, das ist immer so das Schwierige. Wenn man dann irgendwie auf die Webseite geht, kriegt man das ja alles nicht. Na gut. Ja, wir können währenddessen schon mal über Preise sprechen. Also die 256 GB Version, wie gesagt, die Basisausstattung jetzt dieses Jahr startet dann bei 699 Euro und die 512 GB Variante ist dann bei 949 Euro.
Ja, letztes Jahr gab es nur Schwarz und Weiß.
Naja, genau. Ja, in diesem Sinne, preislich hat sich da dann nichts verändert. Ne? Der ist ja auch gleich geblieben. Ist und bleibt natürlich weiterhin so ein Thema, was ich ja laut und jammernd kritisieren möchte. Ich finde das immer noch zu teuer, das Gerät. Ja? Es ist zwar schön, dass das alles State of the Art ist, aber für mich persönlich und für meine Use Cases in der Familie, die jetzt abgelehnt haben, das 16e zu kaufen im vergangenen Jahr, weil es ihnen viel zu teuer gewesen ist, da hätte ich ein Gerät gebraucht, was irgendwie mindestens 200-300 Euro günstiger wäre als Startpreis. Ne? Vielleicht sogar eher 300 Euro günstiger. Ne? So wie das alte SE gewesen ist. Das kann auch noch ruhig ein bisschen älter sein von den Specs her. Ne? Aber ich hätte halt eben gerne ein offiziell unterstütztes Gerät, was vernünftige Leistungsdaten hat, aber deutlich günstiger ist, sodass man das einfach an die Familie weiterempfehlen und von denen blind gekauft bekommen kann. Und genau das ist jetzt bei mir hier in drei Fällen in der Familie nicht passiert, nachdem sie sich den Preis von dem neuen 16e angeschaut hatten. Und ja, da wurde dann einfach gesagt, nö, das kaufe ich nicht, dann benutze ich das alte weiter.
Ne? Ja. Ja, ich hatte ja letztes Mal schon mal hier intern bei uns gefragt, für meine Mutter ein neues Gerät und weil die neuen, die sind einfach so dermaßen teuer, also da überlege ich wirklich, ob da nicht ein 15 Pro oder so, was preislich dann in einem Rahmen ist, das okay ist. Mhm. Aber 17e ist schon cool, aber ist immer noch sehr, sehr teuer, das stimmt.
Ja, und ja, in meinen Augen haben sie da einfach vollkommen an dem Bedarf vorbei geschielt. Ich bleibe auch dabei, dass der Preisunterschied zum normalen iPhone, auch wenn es jetzt nur noch das einfache iPhone gibt, da das R ja das Plus ersetzt hat, aber das heißt gar nicht mehr Plus, ne, dass das Große ersetzt hat. ja, für mich ist da immer noch das einfach zu nah beieinander und vor allen Dingen der Preispunkt zu nah aneinander. Also
ja, das 17er kostet ab 9,49. Also 950 zu 700 ist schon.
Ja. Tja. Ja. Und dann bleibt einem gar nichts anderes mehr übrig, als irgendwie auf den Gebrauchtmarkt zu gehen oder ja, halt eben ältere Modelle von Apple noch zu kaufen, die es natürlich alle natürlich preislich da drunter als Preispunkte noch gibt. Aber die sind halt eben bei weitem nicht so empfehlenswert, was das Kaufen angeht. Ne? Einfach weil sich das nicht lohnt, jetzt irgendwie ein 3 Jahre altes Gerät neu zu kaufen, wenn die dann 3 Jahre später aus dem Software-Support fallen und dann sitzt man da. Das ist ja eben heute so die Hauptanforderung, dass man vernünftige Software-Updates haben möchte und ja, wenn man die Geräte ganz neu kauft, dann ist das gut und schön, dass sie da 7 Jahre Support drauf machen, aber ja, wenn man die halt eben später im Lebenszyklus kauft, dann kriegt man halt eben nur noch einen Anteil und das ist natürlich eine sehr nervige Geschichte, gerade wenn man das irgendwie in die Familie verkaufen möchte und ja, also Neukaufen von solchen Geräten empfehle ich ja persönlich eher nicht, wenn überhaupt dann gebraucht.
Ne? Ja, und selbst die Gebrauchtpreise, ich habe gerade mal auf Kleinanzeigen geschaut. Wahnsinn.
Wo liegen die denn so?
Also das iPhone 15 Pro ist so um die 500, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Mhm. Ja, hat auch also immer noch sehr gute Retention.
Unglaublich.
Ja. Preiserhaltung. Naja, gut. Aber das ist im Prinzip natürlich alles nichts Neues. Und ja, das müssen wir dann auch nicht alles nochmal durchkauen. Na schön. Gab es sonst noch irgendwas Erwähnenswertes für das 17E? Nochmal gerade hier durchscrollen. Apple gibt sich manchmal echt Mühe, so die Details nicht irgendwo konsequent aufzulisten. Die machen das immer so kreuz und quer überall so in ihre riesige Liste rein. Jetzt haben sie dieses Mal auch gar keine technischen Spezifikationen wieder. Das hatten wir letztes Mal auch schon. Ich suche dann immer die Specs, um da gerade nochmal durchzugucken.
Doch, die sind da.
Wo sind die denn? Ich habe das gerade nicht.
Ja. Du gehst auf das 17e, scrollst runter und dann kommt oben technische Daten.
Runterscrollen? Bei mir kommt das nicht. Also hier kommen tatsächlich technische Daten, aber nur eine kleine Liste.
Oder gibt es ein iPhone-17e und dann Specs dahinter in /Specs/.
Naja gut, okay. Ja, eine Vergleichstabelle zum iPhone 17 haben sie hier tatsächlich. Ja. Also wenn man sich das hier nochmal überlegt, ne, wo ich es gerade offen habe, 6,1 Zoll zu 6,3 Zoll Display, ne, eine Kamera beim 17e, zwei Kameras beim 17er, A19, 26 Stunden Akkulaufzeit und 30 Stunden Akkulaufzeit. Und das halt eben bei 6,99 zu 9,49. Ja, naja gut, es ist jetzt nicht so der Burner für den Aufpreis, aber es ist jetzt auch, wie gesagt, ja 200 € plus oder minus. Ne? Bei dem Preis ist es halt eben dann auch ja effektiv, wenn du jetzt da irgendwie eh schon 512 GB RAM SSD haben wolltest, dann bist du ja sowieso schon fast an dem Preis. Ne, dann bist du an dem Preis von dem R. Ne? Nur das R hat dann wahrscheinlich jetzt dann wieder die kleinere Speicherausstattung.
Nee, das R hat ja 256.
Nicht das R, sorry, das iPhone 17 meinte ich.
Achso, ja, das fängt ab 256 an, da musst du auch wieder
da musst du dann wieder einen Aufpreis
Geld auflegen.
Da bist du schon bei über 1.000 €.
Aber gut, wenn du 512 Gigabyte vom 17e nimmst, 949 zu 1.199, also
ja, eben.
200 € auf, 250 € auf.
Ja, es sind halt eben 200 € Differenz, ne? Ist halt eben jetzt dann dadurch, dass MagSafe als Punkt, der gefehlt hat, wegfällt, natürlich jetzt ein bisschen unrentabler geworden, das Upgrade auf das iPhone 17 zu machen. Dann jetzt in dem Zusammenhang.
Da ist dann nur Center Stage, die drin ist, Dynamic Island, Promotion, Always On. Das sind die Sachen, die beim 17er noch zusätzlich drin sind.
Ja, und zweite Kamera.
Und zweite Kamera, genau.
Ja.
Bessere Kamera.
Und ein bisschen größeres Display, aber ich glaube, das
zählt kaum. Ich meine, gut, wir wissen ja, also entscheidend ist eigentlich immer die Kamera. Das ist eigentlich die größte Unterscheidung,
ja, die sie gut da haben. Da muss man ja dann schon sagen, ne, das hat man ja auch bei den iPhone Air Reviews ja sehr viel gesehen, dass viele Leute da zumindest die zweite Kamera ja vermisst haben. Das muss man sich halt eben dann schon gut überlegen. Aber natürlich sprechen wir dann hier jetzt auch bei dem 17e von einem Klientel, wo das wahrscheinlich nicht so wichtig ist.
Also ich habe ja das iPhone Air, da habe ich ja auch nur eine Kamera. Mhm. Am Anfang habe ich mal kurz die Zoom-Kamera vermisst, aber ganz ehrlich, macht super Fotos. Ich vermisse echt nichts. Mhm.
Ja.
Doch, eine Sache vermisse ich, den LiDAR-Sensor.
Tatsächlich. Weil
damit habe ich einige Sachen so ein bisschen gemessen. Also
gibt's ja
diese App, wo du dann entsprechend messen kannst. Also die Sachen, das habe ich das ein oder andere Mal schon vermisst. Da musste wieder der Alt-Zollstock raus.
Tja, kannst du das überhaupt noch? Ja, natürlich.
Klar.
Aber ja, stimmt schon. Ne? Das sind halt eben so Gimmicks, die man dann halt eben selten mal benutzt, aber dann freut man sich natürlich auch drüber, sie benutzen zu
können. Ja, du hast halt immer dabei. Das ist ja halt super, ne?
Genau.
So, du musst dann erst laufend holen gehen und. Nee. Mhm.
Ja, richtig. Ja, aber Ich muss dann schon sagen, ich bin ja jetzt wirklich auch, also ich mache jetzt zwar nicht hunderte Fotos, aber ich bin schon weiterhin immer noch so ein Pro-Modell-Fan, was das angeht. Also diese drei unterschiedlichen echten Linsen mit dann jeweils auch nochmal immer diesem Pixel-Binning und dem zweimal Zoom, der da dann nochmal drin steckt, da ist es schon toll geworden. Ne? Also mit dem iPhone 17 Pro bin ich, was das angeht, echt glücklich. Ne? Also vor allen Dingen kann ich jetzt auch einfach mit der Telefotolinse da einfach irgendwie ein Schild von was weiß ich was, wie viel Metern Entfernung einfach bildschirmfüllend ranziehen und ein Foto machen, ohne dass ich da jetzt irgendwie hinlaufen und irgendwie direkt die Nase davor halten muss. Und ich habe das immer noch super gut aufgelöst. Ne? Also das ist schon toll. Also für mich jetzt als jemand, der gerne diese Zoom-Fähigkeiten hat und sowas, ist das schon genau das Richtige. Ja gut, aber das muss man halt eben dann auch bezahlen. Ne? Da kommt man nicht drum herum. Ja. Das muss man dann einfach überlegen, ob man sich das jetzt vom Budget einplanen möchte oder muss oder nicht. Na schön. So, ja, gut, im Prinzip würde ich sagen, war das alles zum iPhone 17e. Ja, was wir eben vergessen haben zu sagen, also bei allen Produkten im Prinzip jetzt hier Vorbestellungen ab heute, 4. März. Das heißt, alles, wenn ihr das jetzt hört, dann könnt ihr vorbestellen. Und Auslieferung ist dann wie immer ein bisschen später, das ist genau eine Woche später, ne? Also am 11. März ist dann Auslieferungstag. Ja, sehr schön. So, ja, dann sind wir damit durch und kommen zum zweiten Tag. Und dienstags sind sie dann durchgestartet und haben uns als erstes mal die neuen Displays gebracht. Und zwar tatsächlich zwei Stück, oh Wunder, oh Staune. Allerdings keine unbekannten. Also im Prinzip auch nur Spec-Bumps, auch wenn, zumindest nicht unerhebliche. Also wir fangen einmal an mit dem Studio-Display. Das Studio-Display, wir erinnern uns, 27 Zoll, 5K, hat so im Großen und Ganzen seine Daten behalten. Also weiterhin hier 600 Nits Helligkeit, 60 Hertz Support, P3 Farbrahmen und so weiter. Also da hat sich nichts Wesentliches geändert. Sie haben allerdings so an der Peripherie gearbeitet. Es unterstützt jetzt Thunderbolt 5 mit 120 Gigabit pro Sekunde, zwei Ports. Das ist natürlich sehr lobenswert. Und zusätzlich haben sie dann noch zwei USB-C-Ports mit 10 Gigabit pro Sekunde, haben also weiterhin vier. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert im Vergleich zu vorher. Ja, in der Presseerklärung, das Erste, was sie in der Presseerklärung geschrieben haben zum Studio-Display ist, verbesserte Center-Stage-Kamera, 12 Megapixel natürlich weiterhin, also von den Specs her hat sie sich nicht verbessert, aber sie haben ausdrücklich reingeschrieben, verbesserte Bildqualität, und das ist so im ersten Satz der Presseerklärung drin gewesen. Also da haben sie es echt nötig gehabt, den Leuten mitzuteilen, dass das verbessert sein soll. Das glaube ich ihnen noch nicht ganz, um ehrlich zu sein. Das möchte ich dann erstmal bewiesen sehen. Aber sie haben zumindest bei mir einen Hoffnungspunkt bekommen, dadurch, dass sie es direkt da reingeschrieben haben. Das fand ich sehr toll. Ja, und sie scheinen also jetzt diese neue Center-Stage-Variante drin zu haben, die auch, also die neuere Generation, die jetzt auch in die anderen Modelle reingekommen ist. Sie unterstützen zum Beispiel jetzt auch Desk-View. Ne? Das ist ja dann, glaube ich,
genau, diese Schreibtischansicht, die war ja vorher nicht drin. Ne?
Genau. Mhm. Ja, das ist dann, glaube ich, diese zweite Generation Center-Stage-Kamera gewesen. Ja. Aber letzten Endes brauchen wir uns da auch wieder nicht den Mund fusselig reden. Es bleibt einfach dabei, dass sie da mit ihren 12 Megapixeln jetzt nicht wirklich einen Burner haben als Frontkamera. Ne? Und dass wir uns da was Hochwertigeres gewünscht hätten. Hey Leute, wir sind schon seit wie vielen Jahren jetzt in der Welt von 4K? Ne? Muss ich dann an der Stelle einfach nochmal sagen. Ja, bei Apple sind irgendwie die die Frontkameras ja, außer beim iPhone, immer noch nicht 4K-fähig. Ja, in diesem Sinne einfach, es bleibt ein seltsames WTF in ihrem Produkt-Line-up. Ich verstehe einfach nicht, warum sie da so ignorant sind.
Ja, ja, es war wirklich ein minimaler Spec-Bump und schade, dass es, also ich hoffe, es geht da weiter, aber wir haben es ja eh gewünscht, irgendwie ein größeres Display, aber das wäre dann wahrscheinlich auch vom Preis her wieder so extrem teuer geworden, dass es sich nicht abverkauft. Also das haben sie ja, kommen wir gleich zu mit dem XDR, das haben sie ja abgeschafft, das 32 Zoll erstmal.
Ja, genau, ne? Da kommen wir gleich zu. Aber da hat sich was geändert, richtig. Ja, gut, also wie gesagt, hier ist es bei den 27 Zoll geblieben. Verbesserte Center Stage Kamera, ja, verbesserte Lautsprecher, haben sie gesagt. Das glaube ich ihnen auch, ne? Das ist die einzige Abteilung, wo ich mich immer darüber freue, über die Verbesserungen, die sie umgesetzt bekommen. Allerdings jetzt keine wesentlichen Spec-wise. Sie haben weiterhin ein 6-Lautsprechersystem mit 2 Hochtönern und 4 Basslautsprechern, die so gegenläufig positioniert sind, wie sie das auch bei den Notebooks jetzt schon seit einiger Zeit ja machen, dass also die Basslautsprecher gegenphasig gegeneinander ballern und dann letzten Endes die Vibrationen sich komplett auslöschen, was ja tatsächlich bei den neueren MacBooks auch wunderbar funktioniert und extreme Lautstärken möglich gemacht hat, wo die alten, sogar MacBooks, ne, und auch andere Notebooks natürlich dann immer einfach vom Tisch gesprungen sind. Bei irgendwelchen Actionfilmen ist das ja jetzt hier einfach perfekt, ne? Ja, das ist echt Technologie, da glaubt man überhaupt nicht, dass das möglich war. Also, dass das möglich war, dass das so lange Jahre keiner gemacht hat. So, weil eigentlich ein sehr naheliegendes Konzept, dieses Auscanceln, das ist ja nicht neu. Aber das muss dann immer erstmal Apple kommen und das machen. So ist das ja tatsächlich oft. Na schön. Sie unterstützen auch wieder 3D-Audio, aber das ist auch nicht neu. Und ja, gut, so viel dazu. Standardpreis, nicht Standardpreis, ich habe Standardglas gelesen, deswegen habe ich mich hier ablenken lassen, denn es gibt natürlich wieder diese Option für Nanotexturglas. Und aber worauf ich hinaus wollte, das sind die Preise. Und da gibt es tatsächlich eine Entwicklung. Vorher hat das Studio Display ja 1749 Euro gekostet und sie sind tatsächlich mit dem Preis runtergegangen. Vielleicht nicht so viel, wie wir jetzt hätten haben wollen, aber naja, immerhin, ja, man will ja jetzt auch nicht alles immer totjammern. Sie sind auf 1699 runtergegangen, also 150 Euro günstiger jetzt dann für im Prinzip dasselbe Display wie vorher, mit halt eben den Updates auf Thunderbolt 5 und so.
Also ich hätte mir echt gewünscht, dass sie zumindest bei dem Standfuß diese Neigungs- und Höhenverstellung mit automatisch drin gehabt hätten. Mhm. Das wäre ein Spec-Bump gewesen, der hätte, glaube ich, deutlich besser sein können.
Ja, da hat sich leider nichts geändert. Genau, ne? Das leider wird nicht weiterhin separat also verkauft.
Der mit dem höhenverstellbaren Standfuß liegt wieder bei 2000 Euro insgesamt.
Ja, und damit natürlich dann einfach viel zu teuer. Auch der mit dem Standardglas und dem Standardfuß, der ist schon zu teuer. Also 1699, das haben wir ja schon gesagt, da kriegt man ja 2,5 gute vergleichbare Displays von anderen Herstellern für locker 1,5 hochwertige von Konkurrenten, je nachdem, wie man sie jetzt einordnen und vergleichen möchte. Ne? Ja, und das ist halt eben einfach weiterhin schade. Für mich ist und bleibt das kein Gerät, was ich kaufen möchte für den Preis. Ne? In der Presseerklärung haben sie das so schön angepriesen, jetzt als das perfekte Display für alle Leute, die alle Arten von Macs benutzen. Haben sie einfach alles aufgezählt. Dann dachte ich mir schon, boah, ne, das hättet ihr gerne. Ja, aber wer wird das kaufen? Ne? Leider lassen sie da ja keine Zahlen bei raus, aber Ich kann es mir auf jeden Fall einfach nicht vorstellen, dass das für den Preis jetzt wirklich so großen Absatz finden würde. Ich bleibe dabei, wenn sie das für 1000 Euro weniger verkaufen würden, dann wäre das ein absoluter Renner.
Ja, total.
Ja, aber so. Wenn sie es für 1000 Euro gemacht hätten, ne? 999 oder sowas, aber dann mit Schwenkfuß bitte. Ne? Das wäre bestimmt auch immer noch ein deutlich akzeptablerer Preis gewesen, aber diese fast 2000, also gerade dann mit dem Schwenkfuß 2000 Euro, wie gesagt, ne, das ist einfach lächerlich. Naja gut, so, aber es ist alles kein neues Thema. Ja gut, Nanotexturglas-Option gibt es dann auch dieses Mal wieder, scheint ein bisschen günstiger geworden zu sein. Ich meine gesehen zu haben, dass es vorher 250 Euro Aufpreis gekostet hatte und es scheint jetzt nur noch 200 Euro Aufpreis zu kosten. In dem Sinne, der Einstiegspreis jetzt hier für die einfache Variante ohne den höhenverstellbaren Fuß ist dann 1999. So. Also mit Nanotextur. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Ist so. Kann immer noch derjenige kaufen, der sich es leisten möchte. Und die meisten werden es aber wahrscheinlich nicht kaufen.
Genau, hat sich nicht wirklich viel getan.
Ja, genau. Na schön. So, dann kommen wir zum zweiten Display des Tages. Und da geht es dann um das Studio Display XDR. Und damit wissen wir natürlich jetzt auch finally, um welches zweite Modell es sich da die ganze Zeit in der Gerüchteküche gehandelt hat. Denn ja, wir haben halt eben einmal ein aktualisiertes Studio Display bekommen und dann halt eben auch das absolut überfällige Studio Display XDR jetzt mal aktualisiert bekommen. Aber, so wie Thorsten das ja auch eben schon geforeshadowed hat, es ist gar nicht mal mehr 30 Zoll jetzt, sondern sie sind auf 27 Zoll runtergegangen. 27 Zoll 5K ist das jetzt auch nur noch. Tja, dafür sind sie dann auch in den Preisen runtergegangen, kommen wir gleich zu. Aber ja, gut, irgendwie scheint da so der Bedarf nach großen Displays bei Apple nicht da zu sein, hat man den Eindruck.
Ja, bei dem Preis kann ihn auch keiner nachfragen. Also.
Ja, gut, da kann man dann fragen, ob das jetzt, naja gut, aber ich weiß nicht. Also, dass sie das jetzt kleiner gemacht haben, irritiert mich schon. Extrem, muss ich sagen, sogar. Ne? Also.
Ja, also sagen wir mal so, die 32-Zoll-Variante war wirklich nicht bezahlbar und das hätten sie, glaube ich, jetzt auch genauso wenig hinbekommen, den Preis da deutlich runterzubringen. Die Frage ist halt, kommt noch mal was ganz anderes in den nächsten Jahren, dass es noch größer wird?
Tja, ich weiß es nicht.
Oder bessere Auflösung, 8K oder sowas.
Tja, aber hätten sie das dann nicht jetzt gebracht, wenn sie, wo sie jetzt eh schon die Display-Updates rausgehauen haben? Also wenn sie da jetzt ein drittes Display hätten haben wollen, dann hätten sie es ja wahrscheinlich jetzt gebracht.
Naja, also der XDR, Studio Display XDR, ist natürlich jetzt schon für die Leute, die halt sehr viel mit Grafik oder Video arbeiten und nur eine sehr gute Auflösung brauchen und eine detailgetreue Darstellung brauchen.
Ich verstehe schon den Bedarf nach einem guten Display, klar. Ne? Deswegen ja, ist es für mich auch immer fein, so teure Displays zu verkaufen. Ich kaufe die halt eben nicht, weil ich nicht den Bedarf danach habe, aber das muss ich ja auch nicht, klar.
Ja. Also vielleicht kriegt Apple damit schon einige Leute mehr in dieses XDR-Thema.
Naja, gut. Schauen wir mal. Ja, prinzipiell gehen wir mal gerade noch mal durch die Specs durch. Also das neue Display hat jetzt Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung bekommen. Das alte hatte ja ne, so normale LEDs, auch wenn die, also zumindest etwas größere als Mini-LED. Das waren jetzt auch nicht so klassische große, runde LEDs, wie man die manchmal irgendwo sieht. Aber die waren schon größer als die, die sie jetzt benutzen, die ja Mini-LED heißen. Ne? Und ja, das ist ja so eine gewisse Größe, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ja, ansonsten sind sie da, glaube ich, so mehr oder weniger da geblieben, wo sie vorher, ich glaube, die Dimmzonen sind ein bisschen mehr geworden, ne? 2000 lokale Dimmzonen, sagen sie jetzt hier.
Ja, 2304 Zonen.
Ja, vorher.
Ja, 120 Hertz, ne? Diesen Adaptive Sync haben sie eingebaut.
Genau, 120 Hertz ist natürlich reingekommen. Das ist natürlich sehr lobenswert. Ja, und 1000 Nits für SDR-Nutzung und 2000 Nits Peak für HDR-Kram. Ja, aber das ja zumindest so mehr oder weniger das, was sie aktuell überall machen. Ja, gut. Der Rest ist tatsächlich scheinbar übernommen aus dem Studio-Display. Das erklärt dann nämlich auch, warum die beide gleichzeitig da als Nummern durchgereicht worden sind überall. Das scheint so mehr oder weniger derselbe Backbone zu sein. Das heißt also auch hier zweimal Thunderbolt 5 und zweimal USB-C als Ports. Dann dasselbe Kamera- und Audiosystem vom Studio-Display. Das, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Also hier diese großartige Center-Stage-Kamera jetzt wahrscheinlich. Wir hoffen ja immer noch, dass sie besser ist. Wie gesagt, wir werden berichten. Und natürlich die verbesserten Lautsprecher oder allgemeinen Lautsprecher. Ich glaube, da waren vorher gar keine drin. Ne? Das ist scheinbar neu.
Genau, keine Kamera drin und auch keine Lautsprecher.
Genau, ja, das alte. Genau. Ja, und vielleicht um das nochmal zu betonen, also das normale Studio-Display wirklich keine 120 Hertz gekriegt. Ne? Das ist ja auch schon fast unverschämt für den Preis. Das muss man vielleicht nochmal mit dabei sagen.
Ja.
Ja, also dass sie da sich überhaupt trauen, da noch ein 60 Hertz Gerät zu verkaufen für den Preis, das ist schon, ja, unverschämt. Ne? Na gut. Ja, bei dem Studio-Display XDR gibt es dann allerdings hier zumindest eine löbliche Veränderung, was den Fuß angeht. Da ist es ja im Vorgängermodell auch das Thema gewesen, dass man da immer zusätzlich noch den Fuß kaufen musste. Also das Display war dann ohne Fuß und man brauchte dann quasi einen dieser Füße, den man separat konfigurieren konnte, um das dann irgendwie vernünftig aufstellen zu können. Und das ist ja dann schon extrem teuer gewesen, gerade weil dann auch dieser Fuß nochmal einen enormen Preis abgerufen hatte. In diesem Fall haben sie das jetzt tatsächlich hier aufgegeben. Finally, muss man sagen, an der Stelle hätten sie es doch bloß auch mit den Optionen beim Studio-Display so gemacht. Hier ist jetzt ich glaube, eine der Fußvarianten, also entweder Vesa oder dieser andere, ist jetzt auswählbar im Preis enthalten. Ja, so, und das Ganze kriegt man jetzt für natürlich deutlich günstigere 3.499. Da hat sich also schon, ich habe jetzt leider den alten Preis wieder nicht vorliegen, aber das war schon deutlich
5.999.
Ah, siehst du, ja. Ne? Also das ist ja schon fast.
Also 6.000 für den Monitor plus 1.000 im Fuß, da bist du bei 7.000. Das ist Wahnsinn.
Ja, also dann bist du ja jetzt wirklich hier bei der Hälfte tatsächlich.
Ja.
Das ist dann im Verhältnis zu dem leider aber auch ziemlich stumpfsinnig dann zu bepreisten Vorgängermodell dann hier jetzt schon deutlich besser.
Ja, vielleicht noch eine Sache bei der Kompatibilität. Steht eine Sache, die interessant ist. Nur das iPad Pro, also man kann ja auch iPads anschließen, aber nur das iPad Pro mit M5, also nur das neueste, unterstützt die 120 Hertz. Alle anderen sind zwar kompatibel, also zumindest die iPad Pros, dritte bis sechste Generation und M4 und M5. Und einige iPad Airs, auch die fünfte Generation in die M-Prozessoren, M2, M3, M4. Ja, aber halt nur kompatibel, nicht 120 Hertz Auflösung.
Ja, aber ich befürchte, das ist einfach die Einschränkung von den enthaltenen Chips, die sie da verwendet haben, da sie ja Thunderbolt 5, glaube ich, brauchen, um 120 Hertz bei der Auflösung fahren zu können. Das sind ja 5K. Ne? Also es ist zwar etwas weniger jetzt als vorher, aber es ist halt eben immer noch 5K und 120 Hertz muss man da ja von der Bandbreite erstmal fahren können. Und das können natürlich dann nur die neueren Modelle, die dann Thunderbolt 5 drin haben. Und ansonsten fällt man natürlich dann noch Thunderbolt 4 zurück, was dann nur noch halb so schnell ist. Und dann hat man dann genau die 60 Hertz. Ja. Ja. Sehr gut. In diesem Sinne, ich wollte gerade mal noch mal gucken, ob ich das vielleicht gerade so ad hoc in den Specs noch finde. Hast du irgendwo gesehen, haben sie angegeben, welcher Chip da drin ist? Sie hatten ja damals angegeben, dass da der A13, A14 oder sowas drin gewesen war in dem Studio-Display. Dieses Mal haben sie es gar nicht angegeben, oder? In der Presseerklärung war es nicht drin. Ich sehe es hier gerade auch in den Specs nicht. Naja, vielleicht haben sie es sich gespart, das zu erwähnen, weil sie es schmachvoll empfunden haben, letztes Mal da die Schelte zu kriegen, dass der Chip ja so viel besser war als die Kamera, als das, was die Kamera, die dran angeschlossen ist, konnte. Und vielleicht haben sie sich das dieses Mal einfach nicht gönnen wollen. Naja, es wird wahrscheinlich wieder irgendwas wiederverwendet worden sein. Ja, ich sehe es gar nicht mehr aufgeführt. Naja, da bin ich mal gespannt, wenn da die Teardowns kommen, was sie da letzten Endes drin haben werden. Na schön. So, Standardglasmodell hatte ich eben schon gesagt, 3499. Und hier gibt es dann mit Nanotexturglas gibt es ab 3799, also 300 Euro Aufpreis. Ja, ich glaube, das ist auch günstiger geworden. Das waren vorher 1000 Euro, meine ich. Na schön. Tja, gibt es da noch was zu ergänzen?
Nee, also ich sehe es jetzt auch nicht, welcher Chip drin ist.
Ja, scheinbar geben sie es nicht an.
Ja.
Na gut. Ja, aber Chips ist ein gutes Thema, denn wir kommen zum MacBook Pro Update und damit natürlich dann auch zu den neuen leistungsfähigen M-Chips, die vorgestellt worden sind, nämlich M5 Pro und M5 Max, ne, die heiß ersehnten. Und ja, da gibt es so ein bisschen technische Innovation im Bereich der Art und Weise, wie die produziert sind, denn sie verwenden hier jetzt eine 2,5D Verpackungslösung. Das ist SOIC, Silicon on IC. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt eben jetzt irgendwie so diese Geschichte, die wir, glaube ich, in der Gerüchteküche auch das ein oder andere Mal schon mal angesprochen hatten, wo jetzt einzelne CPU und GPU als Chiplets, also als eigenständige Chips quasi gefertigt werden. Ne? Also sie gehen jetzt weg davon, dass alles so in einem massiven großen Chip gefertigt ist. Ne? Das ist das große, große Problem von diesen riesigen Chips, das ist ja, dass halt eben der Ausschuss da entsprechend hoch ist. Ne? Und wenn da also nur ein paar Transistoren an den falschen Stellen kaputt sind, können sie diesen riesigen Chip, jetzt mal an den Max gedacht, ne? Können sie natürlich dann gleich wegschmeißen. Und der Pro, der ist ja auch nicht klein, da kostet das natürlich dann auch entsprechend gewisse Summen. So, und das kann man natürlich wunderschön runterbekommen, was den Ausschuss angeht, wenn man die Chips wieder kleiner macht. Ne? Also der M5-Chip, weil er so viel kleiner ist, ist natürlich dann auch, was den Ausschuss angeht, deutlich niedriger, da ja eben mit der Größe die Defektrate entsprechend steigt, die kaputt machen kann. Und wenn man also jetzt so umstellt und so kleine Chips macht und die halt eben dann in einem Gehäuse so schnell verbindet, dass sie mehr oder weniger das leisten können, was vorher dann auf dem einen kombinierten Chip gewesen ist, dann hat man natürlich da eine Win-Win-Situation, denn man kann die einzelnen Chiplets wieder entsprechend groß machen und trotzdem ja immer noch eine sehr gute Yieldrate haben, dadurch, dass die produzierten Chipgrößen deutlich kleiner geworden sind. So, und das haben sie jetzt hier bei den Pro- und Max-Modellen gemacht. Das ist das, was sie hier als SOIC bezeichnen. Ja, in dem Sinne, für uns natürlich von außen betrachtet, spielt das keine große Rolle, aber so für den Tech-Nerd natürlich sehr interessantes Thema. Ja, kommen wir mal zu den einzelnen Chips. Der M5 Pro hat jetzt in dieser Generation 18 CPU-Kerne, davon 6 High-Performance-Kerne und 12 Performance-Cores, also die kleinen. Und ja, damit haben sie da ein ganzes Eckchen draufgelegt, denn der M4 Pro, der hatte ja 14 Kerne. Also da haben sie 4 Kerne drauf gesattelt, auch wenn das alles nur Performance-Kerne sind, also die kleinen. Das ist immer ein bisschen fehlleitend von der Formulierung, finde ich. Ja, gut, aber in dem Sinne, also 4 Kerne geschenkt bekommen, natürlich sehr, sehr löblich. 20% schnellere Multicore-Performance an der Stelle. 20 Kern GPU ist drin. Da habe ich leider den Vergleichswert nicht gefunden. Das bin mir nicht ganz sicher, ob das mehr oder weniger ist. 64 GB RAM sind maximal unterstützt und 307 GB pro Sekunde Transferrate zum RAM haben sie hier angegeben. Übrigens im Vergleich dazu 153 GB pro Sekunde Speicherbandbreite beim M5. Das heißt also, sie sind da genau doppelt so schnell, haben wohl scheinbar das Speicherinterface dann verdoppelt hier für den Pro. Erwähnenswert ist natürlich noch, dass sie hier auch wieder die neuen Neural Accelerator GPU-Kerne drin haben, die sie ja auch beim M5 schon eingeführt haben und beim A19 Pro, glaube ich. Ne? Und die beschleunigen ja dann vor allen Dingen für die KI-Themen dann die GPU nochmal deutlich, dadurch, dass in jeder GPU nochmal so ein Mini-Neural Accelerator nochmal drin ist. Fragt mich nicht, was die da jetzt wirklich machen. Das habe ich noch nicht erklärt gesehen. Aber es soll schon signifikant an Performance bringen. Und das ist ja sehr löblich.
Ja, also ich kann nur ein Benchmark aus der Entwicklung liefern. Wir haben mal einen Test gemacht mit einem M5 gegen einen M4 Pro. Und der M5 hat das Projekt wirklich in 50% schneller gebaut. Komplett. Mhm. Also ist Wahnsinn.
Ja, gut.
Was da schon für einen Unterschied war und ne, das war nur der normale M5.
Ja, genau. Und das hier ist dann nochmal doppelt so schnell. Die Speicherbandbreite ist ja beim Bauen von Code ist das ja tatsächlich das Bottleneck. Also da spielt das eine große Rolle, was die Speicherbandbreite angeht. Mhm. Ja, und da ist ja dann auch zu Recht, wenn man da jetzt wirklich Leistung haben möchte, dann auch das Upgrade auch auf den Max dann oder natürlich auf den Ultra, so weit wie man upgraden möchte, dann auch genau sehr wichtig, weil ja da mehr oder weniger dann immer die Speicherbandbreite verdoppelt wird pro Chip. Ne? Ja, sehr schön. Also, wie gesagt, 307 GB pro Sekunde hier für das M5 Pro Modell. Dann haben wir den M5 Max bekommen. Der hat dieses Jahr auch 18 Kerne, selbe Konstellation, 6 High-Performance und 12 Performance-Cores. Das allerdings gepaart mit doppelt so vielen GPU-Kernen. Ja, so haben wir es in der letzten Zeit auch gesehen. Ne? Also statt 20 hat er 40 GPU-Kerne. Und er erlaubt bis 128 GB RAM und hat eine Speicherbandbreite von 614 GB pro Sekunde, was dann halt eben jetzt hier nochmal verdoppelt ist im Vergleich zum Pro. Ne? Ja, und dann hast du ja jetzt hier zwischen drei Chips dann alleine schon ne, von 150 auf 600 GB pro Sekunde Bandbreite zweimal verdoppelt. Also da kann man ja echt in die Vollen greifen, wenn man ein bisschen Geld bezahlt.
Ne? Ja.
Ja. Ja, sehr schön. Das Ganze soll hier 35-50% schneller als der Vorgänger sein, wie Apple hier selber angegeben hat. Die Grafikleistung selbst soll auch ungefähr um diesen Wert steigen. Und interessanterweise hat Apple hier direkt mit angegeben, dass sie die als erster Apple Laptop-Chip jetzt bei Geekbench 6 die Grenze von 250.000 Punkten geknackt haben. Also das klingt natürlich wirklich nach einem Monster, vor allen Dingen, wenn man das jetzt hier nochmal vergleicht, das ist vergleichbar, wie Apple sagt, ich kenne diese Grafikkarten alle gar nicht, wie die RTX 4070. So, und das ist ja, glaube ich, so eine der besseren Karten auf jeden Fall bei Nvidia, ich weiß es nicht genau. Na schön. Ja, die KI-Performance hat natürlich auch signifikant zugenommen, allein schon dadurch, dass ja diese ganzen neuen Neuralbeschleuniger auch in den GPU-Kernen drin sind und wir da ja dann auch entsprechend viele jetzt haben. Deswegen geben sie hier an, 3,8-mal, also fast 4-mal schneller für die KI-Performance als der direkte Vorgänger. Das ist natürlich eine Hausnummer. Also da weiß man, wo der Fokus hingegangen ist, ne?
Ja.
KI-Performance. Ja, sehr schön. Na gut, ja, natürlich gibt es da auch immer die entsprechenden Speicherausstattungen mit. Das M5 Pro Modell, das ist ja immer gebunden an die Chip-Variante bei den MacBook Pros. Das M5 Pro Modell startet mit einer 1 Terabyte SSD. Das ist übrigens auch abgegradet worden. Das war vorher 512 GB als kleinste Ausstattung. Und das, die die M5 Max Modelle, so, die starten jetzt mit 2 Terabyte. Also auch da haben sie den Einstiegswert erhöht. Ja, ansonsten natürlich auch hier Thunderbolt 5 Support mit 120 GB pro Sekunde drin, N1-Chip drin, ne, also Wi-Fi 7 und Bluetooth 6, Apples eigener Chip. Und ja, das war es im Prinzip so. Ne? Ansonsten im Prinzip nur kleiner Spec-Bump und ja, die Apple-Chips eingebaut, wo es ging. Aber das Thema kennen wir ja schon. So, damit sind wir dann jetzt bei den Preisen. Für die 16 Zoll Modelle, 14 und 16 Zoll Modelle gibt es da weiterhin. Jetzt hier für diese Modelle. Es gibt ja noch die kleineren mit dem M5-Prozessor, die schon vorgestellt worden waren. Aber hier haben wir dann also jetzt die 14 Zoll Variante. Die kostet dann für die M5 Pro Variante Einstiegspreis 2.499 Euro. Der M5 Max ist ab 4.199 Euro zu bekommen. Ja, ist halt eben schon ein happiger Aufpreis, ne? Aber ja, naja, immerhin bieten sie auch den Max in dem kleinen Gehäuse an, ne? Das finde ich ja auch immer noch eine super Sache, dass sie das da weiterhin reinbekommen. Ja, kann man sich sogar also ein kleines Modell mit 14 Zoll Display und dann M5 Max reinpacken, dann ist das ja echt ein Screaming Monster, ne, dieses kleine Ding. Ja, ich weiß nicht, müsste man mal schauen, ob die irgendwie thermal so ein bisschen was in die Petrouille kommen. Die haben ja einen aktiven Lüfter drin, eigentlich sollten sie es nicht, habe ich zumindest nichts zugehört, ne. Kann aber natürlich sein, dass die eher mal so ein bisschen was an die Leistungsgrenzen kommen, als wie wenn man jetzt ein 16-Zoll-Modell kauft. Wenn man jetzt also richtig Screaming-Performance haben möchte, dann würde ich wahrscheinlich eher zu dem großen Modell greifen, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es allein schon durch die Größe auch noch ein bisschen besser Kühlleistung hat. Ne? Naja, aber wo wir vom 16-Zoll-Modell sprechen, M5 Pro bekommt man im 16-Zoll-Modell ab 2.999 und M5 Max ist dann ab 4.499 zu bekommen. Ja, in dem Sinne, interessanterweise ist also der M5 Max Aufpreis zum M5 Max Modell vom 14-Zoll, der ist tatsächlich nur 300 Euro zwischen den zwei Modellen, während ja der Einstiegspreis für den Pro tatsächlich teurer ist bei der 16-Zoll-Version. Das sind ja 500 Euro mehr. Tja, da lohnt es sich, Max-Nutzer zu sein. Sehr gut.
Ja, vielleicht noch ein Spec-Bump, der erwähnenswert wäre. Bei dem M4 Pro kannst du ja nur zwei externe Displays anschließen. Mhm. Plus natürlich den MacBook-Display, klar. Aber der M5 Pro kommt jetzt auch mit 3.
Mhm. Ja, sehr gut.
Das ist neu. Also das fand ich bei dem M4 Pro echt schade. dass sie nur zwei angeschlossen werden können.
Hm. Ja, gut. Ich habe in meinen Use Cases nie versucht, mehr als zwei Displays anzuschließen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ich habe das händeringend erwartet. Hm. Aber ja, gut. Es mag Use Cases geben, wo es sinnvoll ist. Ne? Dann ist es natürlich sehr löblich. Das ist einfach.
Ja, und bei Macs natürlich vier Monitore. Ne?
Mhm. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. So, dann kommen wir noch zu den MacBook Airs. Und die haben ja jetzt auch eine Ausstattung mit dem M5-Chip bekommen. Und damit haben wir dann ja auch die bisher existierenden Mac-Modelle haben wir jetzt alle aktualisiert. Und ja, hint, hint, da kommt ja dann gleich noch was. Aber das MacBook Air ist also auch mit Spec Bump auf den M5 gezogen worden. Ja, wir hatten eben schon drüber gesprochen. Der Chip ist mittlerweile ja ein alter Bekannter. 153 GB Speicherbrandbreite. Ja, die besseren GPUs mit dem KI-Beschleuniger. Ja, dritte Generation Raytracing Engine hatte ich hier nochmal aufgeschrieben. Das gilt natürlich auch für die ganzen anderen Chip-Varianten oben. Und ja, ansonsten ist das ja ein bekanntes Ding. Müssen wir jetzt nicht nochmal alles durchgehen. Interessanterweise hat Apple auch hier, ja, wie eben schon gesagt, die Einstiegsgrößen für die SSDs nach oben geschraubt. Hier ist es auf 512 GB gestiegen als Basisspezifikation zum selben Preis. Ja, sehr löblich. Ja, ist ja immer sehr willkommen, wenn sie das tun. Und ja, auch ansonsten ist hier das reingekommen, was auch bei den anderen reingekommen ist, also der N1-Chip, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6, die neue 12-Megapixel Center-Stage-Kamera der zweiten Generation und ja, das Ganze ist zum Preis für das 13-Zoll-Modell ab 1199 Euro und für das 15-Zoll-Modell 1499. Ich glaube, das ist unverändert, oder? Habe ich zumindest nicht gesehen, dass das sich verändert haben soll. Ich meine.
Naja, aber diesmal ist kein Netzteil mehr dabei, das muss er extra bezahlen.
Das hatten sie aber, glaube ich, auch vorher ist das schon gehabt. Mal okay. Ich meine, vergangenes Jahr hatten sie das auch schon ohne Netzteil, oder? Also
mir war es neu.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, als ich das M4 gekauft, also doch, Moment, ich habe ja das M4 gekauft, als das neu kam letztes Jahr. Doch, da war noch eins drin. Also, ich habe auf jeden Fall noch eins dabei gehabt und ich hätte das gar nicht bestellt, wenn ich es hätte wegklicken können. Weil ich eh genug habe. Ja. Nee, also dann war das noch nicht. Okay, dann ist das jetzt weggefallen. Das haben sie ja dann konsequent jetzt bei den Kleinen in Zukunft scheinbar. Ja. Na gut, also da kann man ja jetzt natürlich jetzt auch drüber diskutieren, aber sie hatten da, glaube ich, den Preis ein bisschen angepasst. Ne? Ich meine, das hatten sie dann, als sie das geändert hatten, letztes Jahr ein bisschen runtergesetzt, sodass sie dann 1:1 das... Ich bin aber gerade irritiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Hatten sie das wirklich gemacht oder hatten wir da nur drüber gesprochen? Naja, wir werden nochmal recherchieren. Na schön. So, also MacBook Air auch aktualisiert auf den M5. Thorsten hat ja gerade eben schon erzählt, ne? Screaming Monster, der M5, der rennt. Das ist einfach auch ein super toller Chip. So wie alle Chips, ja. Also mein M4, MacBook Air, das rennt auch. Das ist auch einfach ein absoluter Burner immer noch. Und ja, hier, das ist ja nochmal ein ganzes Eckchen schneller geworden, wirklich. Und ja, also es fällt einem echt immer schwerer, die teureren Chip-Varianten wirklich zu verargumentieren, jetzt so für Standardnutzer und Standard-Use-Cases. Ne? Also solange man jetzt nicht irgendwie hier dicke KI-Projekte machen muss oder irgendwelche Softwareentwicklungs, Bildjobs oder sonst irgendwas, was jetzt massiv parallel auf so einem Max super gut läuft. Dafür gibt es die ja, okay, gut, schön. Aber ja, ne, der M5 per se schon so toll jetzt mittlerweile und auch die Vorgängergenerationen, dass man die ja wirklich ohne mit der Wimper zu zucken mittlerweile kaufen kann als Standardnutzer. Und deswegen hat Apple dann heute, ne, am letzten Vorstellungstag, dann jetzt noch das neue MacBook vorgestellt. Und den Namen hatten wir überhaupt nicht auf dem Tableau. Es ist nämlich das MacBook Neo geworden. Ja, finde ich auch nicht schlecht, oder? Irgendwie gefällt mir das. Was assoziierst du so mit MacBook Neo?
Ja, also ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig auszusprechen, MacBook Neo. aber ja, kann man sich relativ schnell dran gewöhnen, alles gut. Mhm. Wir sind ja mal beim MacBook Pro gewesen oder MacBook oder wie auch immer. Also MacBook Neo, super. Ich hab heute diesen Einführungsfilm gesehen. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Der geht ja ungefähr 3 Minuten, wo sie praktisch von der Pike auf zeigen, okay, was haben sie mit dem Neo gemacht? Und diese ganzen 3 Minuten erklärt wirklich im Detail, in allen Variationen, wie du einen Mac zu bedienen hast und wo die Vorteile von einem Mac sind. Und das fand ich großartig, wie die das untergebracht haben. Die haben ein neues Produkt vorgestellt und haben direkt die Schulung inklusive gemacht. Also jeder, der noch nie einen Mac gesehen hat, weiß jetzt direkt, wie er den bedienen muss, wo was ist. Super gemacht. Ich fand es richtig toll.
Mhm. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber
ja, ich glaube, also schau es dir mal an, ist wirklich. Und zum Schluss kommt dieser Punkt, wo dieses Apple-Logo dann erstellt wird, was du in dieser vorab Ex-Twitter-Tweet gesehen hast von Tim Cook.
Tatsächlich? Okay, ich habe irgendwie alles verpasst.
Also es wirklich lohnt sich anzuschauen. Und die haben damit ja wirklich, also erstmal diese Schulung direkt dabei fand ich super. Und die haben halt mit diesem Gerät wirklich das ganze Thema RAM rausgenommen. Also die haben da einfach einen Prozessor eingesetzt, der absolut ausreichend ist für alle Anwendungszwecke, die du so als Standard brauchst. Und die sind dem ganzen Thema RAM-Preise komplett aus dem Weg gegangen. Mhm. Genial. Ich find's super. Also der Einstieg ist wirklich, ein besseres Einsteigergerät kannst du eigentlich nicht haben. Mhm.
Ja, lass auch mal einmal durchgehen, was die Specs angeht. Genau.
Genau.
Also die Gerüchte haben sich bestätigt. Es ist kein M-Prozessor drin, sondern ein A-Chip. Und zwar der letztjährige Pro-Chip, also der A18 Pro, ist reingekommen. Und er wird mit 8 GB RAM ausgestattet sein. Nicht konfigurierbar. Ja, da können natürlich jetzt manche Leute gleich wieder sagen, ne, das ja, ist natürlich alles Geschmacks- und Einstellungssache. Aber ja, für die meisten Leute wird das einfach vollkommen ausreichen. Ne? Also gerade die Leute, die das Ding kaufen, werden da wahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie direkt leiden, schon wenn sie das Ding nur auspacken. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass es halt eben auch nur 8 GB sind. Und ja, wenn man jetzt irgendwie erwartet, dass man damit eventuell da an Grenzen stößt, dann ist natürlich das MacBook Air nicht weit. Ne? Denn das ist natürlich der große Bruder vom MacBook Neo, da ja beide eben passiv gekühlt sind. Das ist hier ja genau dasselbe in grün quasi. Ja, eben nicht in grün, zu den Farben kommen wir gleich noch, aber im Prinzip handelt es sich ja dann so um ein MacBook Air in günstiger mit der etwas anderen Herstellungsart, wie sie das Gehäuse herstellen. Da hat Apple jetzt nicht im Detail drüber gesprochen. Aber ja, sie haben auf jeden Fall da den Preis reduzieren können, was die Fertigungskosten angeht. Und dann halt eben jetzt dann durch den Chip und dann die Begrenzung von der Ausstattung, unter anderem dem RAM, dann eben dann hier den Preis runterzubekommen. Ja, zu erwähnen bleibt, dass ja, ansonsten wir eigentlich quasi das MacBook Air Gehäuse auch haben. Das heißt, wir haben hier auch eine vollwertige MagSafe-Tastatur drin. Das ist natürlich sehr wichtig zum vernünftigen Schreiben auf den Geräten. Ne? Alles, was irgendwie was anderes gewesen wäre, hätte ich Ihnen auch sehr übel genommen als Vielschreiber. Sind diese vollwertigen Tasten sehr wichtig, deswegen sehr löblich. Und Touch-ID ist drin, allerdings leider nur im teureren Modell. Das heißt also, wenn man das Einstiegsmodell kauft, günstigste, dann bekommt man kein Touch-ID, hat man einfach nur so den Ein-Ausschalter da oben auf der Taste. Und ja, so wie das auch mit den Tastaturen, mit den externen ist. Ne? Die kann man ja auch mit und ohne kaufen. Und ja, so ist es dann hier auch. Die günstige Version hat dann nur eine normale Taste und die teurere hat dann das Touch-ID, so wie wir es schon kennen. Ja, interessanterweise weiße Tasten drin. Ne? Das ist ja jetzt vom Gehäusedesign ein bisschen anders wie beim MacBook Air. Und ja, erinnert mich dann so an die externen Tastaturen. Ne? Die sind ja auch aktuell weiß. Die internen ja nicht. Ja, interessant. Da haben sie ein bisschen was eine Unterscheidung gemacht dadurch. Na schön. Ja, dann eine Sache, die im Vergleich zum MacBook Air hier nicht drin ist, ist der MagSafe-Anschluss, der MagSafe-Anschluss. Ne? Das heißt also, Strom kann man bei dem Gerät nur über USB-C zur Verfügung stellen. Da gibt es allerdings dann zwei Ports, die man verwenden kann zum Laden. Beides USB-C-Ports, wobei sie hier, ich sag schon fast wieder ein bisschen Billigheimer gespielt haben, denn nur einer davon ist ein High-Performance-USB-C-Port mit USB-3-Unterstützung. Allerdings nur mit 10 Gigabit pro Sekunde, also die niedrigste Stufe von USB 3. Und der zweite Port, der ist nur USB 2, aber er unterstützt USB PD, das ist ja Power Delivery, ne? Also der Standard, wo man dann mit laden kann. Das bedeutet also, man kann dann jetzt immer noch eine schnelle Sache anschließen und parallel dann über den USB 2 Port laden. Ne? Naja, also an der Stelle muss ich dann ja mal wieder sagen, ne, wie alt ist jetzt der USB-C 3-Standard nochmal, also der USB-3-Standard nochmal, ne, ich glaube, wir gehen jetzt so auf die 15 Jahre zu langsam und Apple verkauft den immer noch als ein Feature. Ne. Finde ich ein bisschen nervig. Ne. Ja gut, andererseits frage ich mich dann natürlich jetzt gleich, ist vielleicht in den A-Chips nur ein USB 3 Port drin von den Leistungsdaten. Das weiß ich natürlich nicht. Das müsste man dann nochmal hinterfragen und werden wir dann auch noch drüber berichten. Ja, aber so haben sie es jetzt gemacht. Wer also zwei vollwertige USB 3 Ports braucht, der muss zum MacBook Air greifen. Das ist dann genau hier jetzt quasi die Unterscheidung. Der hat ja dann auch dann zusätzlich auch noch den MagSafe Ladeanschluss. Und ja, hier gibt es halt eben dann kein MagSafe und dann nur noch diese abgestufte Variante. Kopfhörer ist weiterhin drin auf der rechten Seite und ja, das war's ausstattungstechnisch dann auch. Das Basismodell gibt's mit 256 GB. Auch da sind sie dann natürlich mal wieder hart in die Bresche gesprungen, um jetzt irgendwie noch ein bisschen Geld zu sparen, ne, oder dir ein Upgrade zu verkaufen. Das ist dann natürlich immer so ein Thema, was ich nicht gerne sehe. Ne? Und dann hast du also jetzt dann hier für also 256 GB und kein Touch-ID drin und dafür bezahlst du dann 699 Euro und für 100 Euro Aufpreis, also für 799, gibt es dann das Upgrade auf doppelt so viel SSD, 512 GB und dann Touch-ID drin. So, naja. Also, ich möchte es jetzt nicht laut beschimpfen, ne, die 699 Euro. Sie scheinen da schon irgendwie jetzt nach Apple-Manier halt eben ihre Preise rausgeholt zu haben, um irgendwie einen günstigen Preis hinzukriegen und dann halt eben das über Aufpreise dann abzufangen, wenn Leute da noch upgraden wollen. Ich muss allerdings schon sagen, 256 Gigabyte in einem MacBook, wo man wirklich vernünftig mitarbeiten möchte, ist schon hart am Limit, finde ich. Ja, also ich habe das in der letzten Zeit immer mit Freude auf 512 Gigabyte abgegradet. Das ist schon deutlich mehr Luft. Ja, aber ja, letzten Endes.
Also ich habe ja auch den Mac Mini mit 256 GB gekauft und würde ich auch nie wieder machen. Also war definitiv ein Fehler, weil du ständig Speicher suchst und wieder Sachen löschen musst.
Ja.
Meine iCloud Drive, da kann ich gar nicht anmachen. Dann verabschiedet sich mein Rechner, weil der so schnell synkt und das so schnell voll ist, das Laufwerk. Das ist einfach Wahnsinn. Also wirklich 256 macht überhaupt keinen Sinn. Also da würde ich wirklich die 100 Euro da noch investieren.
Mhm. Ja, genau. Eine Sache sehe ich gerade, habe ich noch vergessen. Danke für den Chat, für den Hinweis. Und zwar keine Taptic Engine im Trackpad. Also hier gibt es so eine mechanische Lösung scheinbar wieder als Taste im Trackpad. Das muss man sich dann mal anschauen. Die Taptic Engine, da habe ich mich ja auch mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich sie kaum missen wollen würde. Hoffentlich ist das gut, was sie da gemacht haben, dass das jetzt nicht ein blöder Kompromiss ist oder so. Naja, gut.
Aber wirklich für als Einsteigermodell,
ja,
ne, wenn du keinen Xcode installierst oder sonstige dicke, große Apps, ist das ein super Ding. Also wer hat sonst so viele Daten, die er dann mit rumschleppen muss, kannst du eine externe SSD nutzen zusätzlich, ja, also das ist schon ein cooles Modell für einen Einsteiger.
Mhm. Ja, also das wird auf jeden Fall seine Käuferschaft finden. Ne? Also ich finde es bei allem Gejammer finde ich sehr löblich, dass sie wieder zu so einem Modell zurückkehren, ne? Wo sie Kampfpreis fahren und das dann auch ja im Edu-Bereich jetzt dann versuchen, wieder zielbringend unterzubringen. Und ja, das haben sie halt eben einfach in der letzten Zeit gar nicht machen können, da sie halt eben mit ihrem kleinsten Einsteigermodell bei ab 1000 Euro, das war ja in Euro schon immer drüber, ne, 1100 oder sowas schon seit längerer Zeit. Und das war halt eben für den Edu-Markt einfach viel zu teuer.
Ne? Ja, und der Edu-Markt, also wenn du die Bildungspreise nimmst, da ist er nochmal 100 Euro preiswerter.
Und,
also da ist der Einstieg
ja.
5,99.
Und das ist natürlich dann wirklich Kampfpreis. Also ich glaube, dass sie da sogar mal ein bisschen was auf ihre Marge verzichtet haben, dass sie das hinbekommen haben. Und natürlich ist das dann tatsächlich jetzt das finale Ziel, was sie anvisieren konnten und wollten. Ne? Also gerade dann auch eben für den Edu-Markt brauchen.
Ja.
Ja, in dem Sinne. Schön, dass es da ist. Ergänzt, glaube ich, das Portfolio schön nach unten hin. Ist halt eben so ein bisschen verloren gegangen in der letzten Zeit.
Mhm. Ja. Vor allen Dingen, wenn der auch so einschlägt wie gewünscht im Edu-Markt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die sich auch mal Gedanken machen, wieder so ein iPhone 5C rauszubringen, so ein sehr preiswertes iPhone, womit du arbeiten könntest. Das wäre eine tolle Sache.
Mhm.
Und ja. Sind wir nicht wieder bei 699 Einstiegspreis für ein iPhone, sondern kommen vielleicht auch runter.
Das wäre sehr zu wünschen. Wobei das 5C jetzt kein gutes Beispiel ist, aber.
Ja, aber ich fand es aber trotzdem super Einsteiger.
Ja, es war halt eben irgendwie eine Möhre jetzt so vom allgemeinen Design und vom Setup her, aber. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also ein günstiges iPhone als Ergänzung. Ja. Wäre halt eben wirklich sehr wünschenswert. Aber da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Das ist leider aktuell nicht zu sehen. Ich hoffe, dass sie da in den nächsten Jahren zurückrudern werden. Ja. Aktuell ist ja scheinbar eher der Versuch gewesen, den Preis hochzutreiben. Parallel dazu hat aber dann die Mac-Abteilung den Preis gesenkt. Ich hoffe, dass das intern so ein bisschen was jetzt Cross-Pollution gibt, ne? Dass sie sich so ein bisschen da eingrooven, was irgendwie da jetzt die allgemeine Einstellung angeht. Denn aktuell ist Apple, ich sag mal, schizophren. Ne? So auf der einen Seite bezahlt sie jetzt für das iPhone mehr als für das MacBook Neo. Ne? Weil halt eben das MacBook so viel günstiger geworden ist im Vergleich dazu, das iPhone so viel teurer letztes Jahr. Und es ist schon lächerlich aktuell jetzt, also, ne? Dass du das Neo für günstiger kriegst. Genau das ist ein sehr, sehr toller Vergleich dafür. Ne? Ja. Und der muss gemacht werden, berechtigterweise. Ne? Ja. Na schön. So, was wir noch nicht erzählt haben, das ist bunt, Farbe und bunt. Also es ist tatsächlich ein relativ buntes Line-up geworden. Ja, es gibt natürlich Aluminium-Silber, also klassisches aluminiumfarbenes Design. Und dann gibt es drei farbige Varianten noch dazu. Da gibt es einmal ein Indigo, also so ein dunkles Blau-Schwarz, könnte man sagen. Ne? Also so ein ziemlich dunkles Blau ins Graue gehend, zumindest jetzt hier von den Bildern. Das muss man sich natürlich dann auch im Laden mal anschauen, wie immer. Dann gibt es Blush, das ist dann diese rosa Farbe. Und natürlich muss es rosa geben bei so einer Gerätekonstellation. Das ist aber auch gut so. Und dann gibt es Citrus. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Denn das sieht schon extrem knatschig gelb aus, muss ich sagen. Was hältst du von Citrus?
Ich habe mir die, als ich mir die eben angeschaut habe, bin ich sofort auf Citrus gegangen. Ja. Ich fand die Farbe super.
Ja, also habe ich mir auch gleich gedacht. Also wahrscheinlich, wenn, dann würde ich jetzt auch einen Citrus bestellen.
Also, weil die ist halt so, die gab es bisher noch nie. Ne? Also ich glaube doch, der iMac, der hatte auch eine gelbe Farbe.
Meine. Der hat auf jeden Fall gelb gehabt, ja. Mhm.
Aber ich finde es sehr, also steht wirklich... sticht hervor, auf jeden Fall.
Ja, also zumindest...
Also wie so Orange, Cosmic Orange.
Ja, genau. Also es mal schauen, wie es in echt aussieht, ne? Ob es jetzt vielleicht dann in echt ein bisschen was entspannter rüberkommt. Aber in den Bildern sieht es schon sehr knatschig aus. Und wenn sich das so bestätigt, dann wird es ein Hingucker, auf jeden Fall. Ne? Aber das ist ja nicht falsch. Wir haben bei Apple jahrelang beschrien, wir wollen Farbe haben. Ich bin froh, dass sie jetzt da ist.
Super. Schutzvoll. Genau. Jo. Ganz toll.
Und du hast recht, ich würde wahrscheinlich jetzt auch, auch Citrus nehmen, wenn ich jetzt eins bestellen würde. Mhm. Tja, sehr schön. Ja, haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Nochmal gerade überlegen.
Ja, höchstens die Special Experience, aber ich habe da auch nicht viel von gehört.
Ja, ich habe gar nichts von mitgekriegt bisher.
Ich habe eben nur ganz kurz ein Video gesehen, wo sie ja die Hands-on-Area von London gezeigt haben. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, nur 2-3 Minuten, kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel von sagen.
Ja, genau.
Es war einfach jetzt zu neu alles direkt. Mhm.
Ja, gut, das werden wir dann nächste Woche noch berichten. Das kann ja auch sein, dass das jetzt quasi gerade erst ausgelaufen ist. Das ist ja auch alles so irgendwie mit Zeitversatz gelaufen. Mal gucken, was da die normale Presse dann jetzt in den nächsten Tagen berichten wird. Und dann werden wir das dann nächste Woche.
Und die Teardowns, die werden spannend.
Ja, genau. Aber das wird natürlich dann also in der Regel ja bis zum Erstauslieferungstag dann noch dauern.
Ja, ab 11. Ne, oder was?
Genau, das Auslieferung nächste Woche dann am 11. Das heißt also für unsere nächste Folge zu spät. Das wird dann also übernächste sein. Aber wir werden genug zu besprechen haben die nächsten Wochen. Denn wie so oft gibt es ja dann noch viele kleine Details, die es dann noch irgendwie nachzuliefern und zu berichten gibt. Und vor allen Dingen natürlich auch Performance-Werte und andere Testwerte, die es dann da zum Vergleich noch gibt. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben überhaupt nicht über Akkulaufzeit gesprochen. Das habe ich komplett vergessen. Mal gerade schnell hier durchscrollen, ob ich die noch finde. Hast du da was von gesehen?
Akkulaufzeit 16 Stunden, also fast ein Tag.
16 Stunden, ja, ein bisschen weniger, glaube ich, als das MacBook Air. Ne? Ich meine, das hatte 20. In dem Sinne wäre das ein Ticken weniger. Ja, muss man mal gucken, wie das Real World ist. Aber das MacBook Air, das ist ja auch echt von Real World her so, dass er das...
Du hast hier Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Dank der unglaublichen Power, bla bla bla. Bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit mit einer einzigen Ladung.
Mhm. Ja, gut. Also es wird ein bisschen weniger sein als beim MacBook Air, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, gut. Aber wird im Rahmen sein. Und 16 Stunden ist auch immer noch ziemlich fettes Programm. Bei dem MacBook Air habe ich ja jetzt echt im normalen Use Case wirklich noch nicht mal im Ansatz das irgendwie leer gekriegt innerhalb von einem Tag. Ja. Das, also wenn ich da überhaupt mal halb leer gekriegt habe. Und für ein günstiges Gerät ist das natürlich vollkommen klar, dass das ein bisschen schlechter performt. Ja.
Hier vielleicht noch ein Nachtrag, ist gerade rausgekommen, zumindest so die erste Information, die ich sehe. Die Studio-Displays haben zwei verschiedene A19-Chips. Das Standard-Studio-Display hat einen A19-Chip und das XDR einen A19 Pro.
Oh, super. Und wofür verwenden sie es?
Ja, das wird sich zeigen. Ne?
Ja, also, einfach nur für die 12 Megapixel
Center-Stage-Kamera. Ja, ich glaube nicht. Also da wird mit Sicherheit noch was kommen. Also, die können ja damit viel mehr machen.
Ja, aber haben sie ja nicht getan. Das ist
bisher noch nicht.
Das ist
korrekt. Daran. Bisher haben sie noch nicht mehr gemacht.
Ja.
Aber wenn sie vom A13 auf den A19 gehen, dann
haben sie wahrscheinlich einfach nur die aktuelle Produktion genommen. Ist bestimmt günstiger, als irgendwie einen alten die ganze Zeit nachzuziehen. Na gut, also ich lege meine Erwartungen, was irgendwie Special Features angeht, nicht allzu hoch. Das hatten wir das letzte Mal auch gesagt und es ist einfach gar nichts gekommen. Und in dem Sinne warten wir es dann mal vorsichtig ab und lassen uns überraschen. Aber wenn, dann hätten sie es ja jetzt auch gleich ankündigen können, wenn sie irgendwas geplant hätten und da ist ja nichts gekommen. Na gut, in diesem Sinne, wir freuen uns, dass es neues Spielzeug gibt. Also gut, ich werde jetzt nichts kaufen. Ich habe ja letztes Jahr schon ein M4 MacBook Air gekauft. Das reicht jetzt erstmal. Das ist schon mein zweites Notebook. Habe ja auch noch ein 16 Zoll M1 Pro hier rumstehen und die sind auch alle noch im Einsatz. Das eine mit den entsprechenden Betas drauf und das andere nehme ich dann mit, das dünne. Und ansonsten verwende ich ja einen Mac Mini als Desktop-Rechner und was ja dann ein M2 Pro ist, ich habe ja auch jetzt quer durch die Bank alles hier stehen mittlerweile und also ich bin ausgestattet, ich weiß nicht, hast du irgendwie vor, was zu kaufen?
Aktuell bin ich erstmal ausgestattet, ich habe ja auch den Mac Mini M4 neu gekauft.
Ah ja, letztes Jahr, genau, ja. Sehr gut.
Wie gesagt, ich bin auch nicht mehr unterwegs, deswegen die mobilen Geräte machen keinen Sinn. Alles andere läuft noch. Klar, wenn jetzt ein Gerät kaputt geht, dann kann man sich da mal Gedanken drüber machen. Ansonsten sehe ich das jetzt noch nicht.
Genau. Wobei ich halt eben meine Kaufstrategie umgestellt habe. Ne? Deswegen habe ich dann auch letztes Jahr das MacBook Air M4 gekauft, nachdem ich das Jahr davor ja den Mac Mini oder noch davor, ne, dass den M2 Pro Mac Mini gekauft hatte. Einfach auch wegen dieser Erkenntnis, dass ich mehr zu Hause bin, halt eben zu Hause was Leistungsfähigeres hingestellt und dann eben nicht mehr so ein teures Notebook wie das M1 MacBook Pro, was ich vorher angeschafft hatte, sondern halt eben dann in Zukunft eher so ein kleines Notebook, was man mal noch mitnehmen kann, was nicht so wahnsinnig teuer ist, was man dann halt eben einfach mal so als für alles mögliche Benutzgerät kaufen kann. Ja, und ehrlich gesagt, ich glaube, für meine Anwendungen, bei mir geht es meistens nur so ein bisschen was um Surfen und vor allen Dingen so ums Schreiben, wenn ich mal irgendwo im Café sitze oder so. Und da ist dann letztes Jahr natürlich das MacBook Air genau richtig gewesen. Aber wenn ich jetzt ein neues kaufen würde, dann würde ich jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum Neo greifen, weil das einfach genau das ist, was ich brauche. Ein günstiges Gerät, was einen schönen Formfaktor, eine gute Vollgröße, Tastatur und halt eben dann genügend Leistungsfähigkeit so in einem Gerät hat, dass man da immer noch alles mitmachen kann, was man unterwegs machen können will. Und ja, wenn es Performance bedarf, dann kehre ich zu meinem Heimrechner zurück und bin glücklich. Ja, und das ist natürlich eine Vorgehensweise. Jeder hat so seine eigenen Gedanken dazu, wie man das machen möchte. Und in der Vergangenheit habe ich mich auch häufiger hin und her bewegt, was meine Lösungen angegangen ist. Aber ja, aktuell sehe ich keinen Bedarf da drin, teure Notebooks zu kaufen, wenn ich sowieso immer zu Hause arbeite. Und ich habe ja noch einen Firmenrechner. Ne? Wohlgemerkt dann auch noch mal.
Ja, ja, klar. Ja, spannend wird halt zu sehen, ob es ein M5 Ultra gibt für die Mac Studios oder Mac Pros.
Ja, das ist natürlich dann Thema von zukünftigen Ereignissen. Und da sind wir dann gespannt, wie jetzt die Gerüchteküche sich fortsetzen wird. Ja, da werden wir dann nächste Woche wieder drüber berichten. Und ja, in dem Sinne, ja, mal gucken, was da noch so kommen mag. Ob es überhaupt ein Ultra geben wird und ob und wie und was und wann. Und ist alles noch so ein bisschen unklar. Ne? Oder ob es nur ein Max geben wird. Und warum haben sie den dann jetzt nicht gleich mit vorgestellt? Und so weiter und so fort. Also alles spannende Fragen, die wir noch beantworten müssen. Und natürlich dann auch entsprechenden Teardown und Details zum MacBook Neo und natürlich auch allen anderen Sachen, die jetzt gekommen sind diese Woche. Und ja, ich nehme mal an, dass viele der Produkte doch einiges an Kaufinteresse ausgelöst haben wird. Ne? Also auch gerade das iPad Air natürlich mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis da eine sehr gute Konstellation, wenn man jetzt nicht immer ein dickes, fettes, weit über 1.000 Euro plus oder eher schon 2.000 Euro plus iPad Pro anschaffen möchte. Apropos, das kleine iPad ist nicht gekommen. Ne? Das ist das Einzige, was nicht gekommen ist. Das wurde ja eigentlich auch gerüchtet. Da sind wir mal gespannt, wann das noch nachgereicht werden wird. Aber ja, in diesen 3 Tagen ist es jetzt nicht gekommen, als Einziges, was mir gerade einfallen mag. Ne? Na schön. Ja, wie gesagt, das werden wir dann in den nächsten Wochen aufarbeiten. In diesem Sinne, ja, viel Spaß beim Vorbestellen, ja, wenn ihr irgendwas Neues euch leisten wollt, wenn ihr euch nichts Neues leisten wollt, auch schön, willkommen im Club. Man muss halt eben auch nicht jedes Mal was kaufen. Ne? Das ist auch einfach mittlerweile ein Thema, wo man sich auch immer noch mal Gedanken drum machen muss, brauche ich wirklich irgendwie jetzt neue Hardware, ne? Oder komme ich noch mit der alten zurecht? Ja, ich werde das jetzt auch ein bisschen seltener machen in Zukunft, wie ich das vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. Habe ich mir zumindest selber vorgenommen. Ja. So ähnlich, wie ich es beim iPhone jetzt gemacht habe, wo ich ja dann alle 3 Jahre in der letzten Zeit nur aktualisiert habe. Ja. Immer noch oft genug bei dem Preis. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Wir haben tatsächlich ein kleines Update bekommen. Können wir gerade noch, noch schnell ansprechen. iOS 26.3.1 ist eben gerade, als wir quasi schon die Aufnahmetaste gedrückt hatten, rausgefallen. Wird wahrscheinlich irgendwie entweder ein Bugfix oder ein Sicherheitsupdate-Thema haben. Es scheint nur iOS gewesen zu sein. Ich habe zumindest keine Mac-Updates gesehen. Nee, ich glaube, es scheint nur für iOS, iPadOS gewesen zu sein. In der Regel haben sie dann da irgendwelche Sicherheitsupdates, die sie raushauen müssen. Oder es geht um Gerätesupport für oder um beides, keine Ahnung. Wir werden es später dann nochmal aufgreifen. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein, wo wir dann wieder Standardprogramm machen für die Leute, die neu reingekommen sein mögen. Das war jetzt eine Sonderfolge. Und dann kehren wir zu unserem Standard-News- und Gerüchte-Programm zurück. Und ja, dazu sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir wünschen viel Spaß mit den neuen Produkten, beziehungsweise erstmal beim Bestellen und dann hören wir uns nächste Woche. Danke euch.
Ciao, ciao.